Bitte öffnet mit euch erneut das 1. Samuel-Buch, Kapitel 20. Wir werden uns erneut um dieses Kapitel kümmern. Wir werden von den Versen 18 bis 42, das ist den gesamten Rest des Kapitels, betrachten. Im ersten Teil dieses Kapitels bis Vers 18 sind Jonathan und David zusammengekommen. Und David hatte sich gefürchtet vor König Saul. Er war überzeugt, dass König Saul nach seinem Leben trachtete und dass er einen Plan hegte, ihn zu Tode zu bringen, obwohl er bereits 3 oder 4 Mal daran scheiterte. Je nachdem, wie wir das Wurfspeerwerfen zählen. Und so geht David zu Jonathan und sagt ihm, dein Vater will mich töten. Und Jonathan sagt ihm, das kann gar nicht sein, denn ansonsten würde ich es wissen, denn er liebt mich, er erzählt mir alles. Und David antwortet ihm, nun magst du ihn doch für mich erforschen. Und sie haben einen Bund miteinander geschlossen, ihre Liebe füreinander als Brüder bekannt, der Prinz Israels und der kommende König. Lasst uns gemeinsam also das Wort jetzt anschauen, die Verse 18 bis 42. Und Jonathan sagte zu ihm, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tage aber steig schnell herunter. Du aber komm an den Ort, wo du dich am Tage der Tat verborgen hattest, und setze dich neben den Steinhaufen. Ich aber werde 3 Pfeile nach seiner Seite abschießen, als ob ich's nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, ich werde den Jungen hinschicken, geh hin, such die Pfeile. Wenn ich ausdrücklich zu dem Jungen sage, siehe, die Pfeile sind von dir herwärts, hole sie, so komm, denn es steht gut um dich, und es besteht keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber so zu dem Jungen sage, siehe, die Pfeile sind von dir hinwärts, so geh, denn der Herr schickt dich weg. Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der Herr ist Zeuge zwischen mir und dir auf ewig. Und David verbarg sich auf dem Feld, und als es Neumond wurde, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Platz wie vorher auf den Platz an der Wand. Als nun Jonathan sich erhob, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Der Platz Davids aber blieb leer. Saul aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren. Er ist nicht rein, gewiss, er ist nicht rein. Und es geschah am anderen Tage des Neumonds, dem zweiten, als der Platz Davids wieder leer blieb, da sagte Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Jonathan antwortete Saul, David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen, und sagte, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt, und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan, und er sagte zu ihm, du Sohn einer Entarteten, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir herbringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorne auf und aß am zweiten Tage des Neumondes keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus an den Ort, den er mit David verabredet hatte, und ein kleiner Junge war mit ihm. Und er sagte zu seinem Jungen, lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Junge an die Stelle kam, wo Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen nach und sprach: Liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? Und Jonathan rief hinter dem Jungen her: Schnell, eile und bleib nicht stehen! Und der Junge Jonathans hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Junge aber wusste von nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan gab dem Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm: Geh, bring sie in die Stadt. Als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David: Geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Und David machte sich auf und ging weg, Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Das Gras verwelkt oder vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn besteht für immer. Lasst uns erneut beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, geistlichen Nutzen und heiliges Verständnis im Erforschen dieser Schriftpassage hier herauszuziehen. Mögen die Schuppen von unseren Augen gleiten, Ohren gereinigt werden und Haare lebendig gemacht, wenn wir jetzt deine Stimme hören und die Herrlichkeit und Macht, die du nicht nur deinem Volk gezeigt hast, sondern auch in ihnen und in dem Charakter, dem du in ihnen geformt hast. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Ist deine Theologie, ist eure Theologie praktisch, Freunde? Helfen euch die Dinge, die ihr glaubt, die Dinge, die euch in eurem Leben widerfahren, zu erklären? Der Text, den wir uns heute anschauen, ist zwar teilweise etwas undeutlich, aber es ist einer, der sich in seiner Bedeutung erschließt, wenn wir einen auf Gott gerichteten Verstand haben. Hier finden wir das Zeugnis von Jonathans Herz über Gottes Souveränität, dass Gott in allen Dingen souverän ist, dass alle Dinge seinem Willen entsprechend geschehen. Es ist beinahe so, als ob Jonathan in seinem Herzen die Frage 75 des größeren Westminster Katechismus trägt, der zufolge der Erlass Gottes paraphrasiert alles ist, was geschieht, dass alles, was geschieht, entsprechend Gottes Willen geschieht. Und das ist eine wesenhafte, wesentliche Wahrheit, durch die das Volk Gottes alles erklären kann, was geschieht. Und ohne diese Wahrheit ist auch der Zorn unserer Feinde letztlich bedeutungslos. Durch diese Wahrheit können wir, selbst wenn unsere Feinde uns verfolgen und wenn wir von Geliebten Abschied nehmen müssen, trotzdem Mut fassen. Und diese Überzeugung, diese Wahrheit bestimmt das Herz Jonathans. Ich möchte, dass wir drei Sachen sehen. 18 bis 24, dass alle Dinge Gottes Souveränität, seine Erhabenheit anbefohlen werden müssen. Die Verse 25 bis 34, dass nur Narren meinen, Gottes Willen umkehren zu können. Nur Narren meinen, Gottes Willen umkehren zu können. Und die Verse 35 bis 42, dass großer Trost in Gottes Erhabenheit oder Souveränität besteht. Wenn wir uns nun den Versen 18 bis 24 nähern, dann sind wir auf der Rückseite vom Plan, den David und Jonathan miteinander geschlossen haben. Und zwar sollte Jonathan sich erkundigen, was für eine Sünde David denn begangen hatte, die es gewährleistete, dass Saul nach Davids Leben trachtete. Aus diesem Grunde hatte David sogar gesagt, wenn ich gesündigt habe, dann Jonathan, töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Und dieser Plan, den David und Jonathan hier also hegen, ist einer, der sich um das Fest des Neumondes dreht. Hier in Vers 13 nennt ihn Jonathan den Plan. Er sagt, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, wenn dein Platz leer bleibt. Am dritten Tage aber steig schnell herunter, du aber komm an den Ort, wo du dich am Tage der Tat verborgen hattest, und setze dich neben den Steinhaufen. Und dann heckt er diesen Plan aus, wie er David mitteilen würde, ob Saul tatsächlich nach Davids Leben trachtet und ihn töten möchte oder nicht. Ob er tatsächlich ein Verrückter ist, der grundlos David verfolgt, oder ob David sicher an dem Fest teilnehmen kann. Und er hat hier diese interessante Mitteilungsmethode, diese heimliche Methode. Jonathan versucht hier, niemand anderem, das ist ganz eindeutig, wissen zu lassen, dass er mit David Kontakt hat und dass er David sagt, ob eben Saul nach seinem Leben trachtet oder nicht. Und es war eine ganz normale Sache, Bogenschießen zu üben. Er hat hier seinen kleinen Jungen dabei. Der hat eine Aufgabe. Er ist wie ein kleiner Helfer von Prinz Jonathan. Zumindest wenn er Bogenschießen übt, geht er mit Jonathan hinaus. Ich selbst habe Bogenschießen gelernt, beim Jagen und so weiter, mein ganzes Leben lang. Und eine Sache, die wir heutzutage niemals uns träumen würden, ist, dass wir den jemanden vorauslaufen ließen und über ihn hinweg schießen, als ob wir nach einem Ziel schießen. Wie es hier in Vers 20 ist, ein Ziel. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern sogar dreimal. Er sagt uns hier etwas darüber, wer er ist, als der Mächtige und Prinz Israels. Und zwar, er kann wirklich gut einen Bogen schießen. Er ist unglaublich präzise. Es kommt gar nicht in seinen Sinn, den Jungen zu treffen. Er kann drei Pfeile, bis das Kind den ersten erreicht, über das Kind hinausschießen. Er kann sie wie aufgestapelte Bleistifte in den Boden schießen. Er ist ein talentierter Bogenschütze. Und das ist nichts, was Alarm hervorrufen würde, dieses Verhalten, sein Können hier. Aber er sieht es als eine Chance, um mit David zu reden. Sein Talent, diese drei Pfeile zu schießen. Er sagt ihm, ich werde also diese drei Pfeile abschießen. Einen über dem anderen und dann werde ich zu dem Kind reden und folgendes ist die Chiffre. Und es muss dir klar sein, David, ich werde ihn hinschicken und die Pfeile abschießen und wenn ich ihm sage, in Vers 21 ist es genauer, die Pfeile sind von dir herwärts, hole sie, dann sollst du kommen, denn es steht gut um dich und es besteht keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn er die Pfeile also aufsammeln soll und einfach herkommen soll, dann ist das für dich ein klares Zeichen, dass alles okay ist. Komm, komm zum Tisch, komm mit mir. Sitz im Hause meines Vaters, in seinem Hofe, alles ist in Ordnung. In Vers 22 dann ist eine Chiffre für die Bedrohung Sauls. Wenn ich aber so zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile sind von dir hinwärts, so geh. Denn der Herr schickt dich weg. Das ist also die Antwort für Nein, David, es ist nicht sicher. Die Pfeile sind, sie stecken über dem Jungen hinweg. Der Zorn meines Vaters ist ebenso über mir hinweg oder übersteigt mich. Das ist eine interessante Mitteilungsart, die wir nicht wiederholen sollten. Nathan und ich sollten nicht Pfeile zwischen uns hin und her schießen. Keine gute Idee. Doch was der eigentliche Punkt hier ist, ist, auf welche Weise sie der Gefahr Sauls erwidern. Schaut euch Vers 22 an. Er sagt, wenn ich aber so zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile sind nun von dir hinwärts, so geh, denn der Herr schickt dich weg. Das ist praktische Theologie. Das ist ein Abschnitt praktischer Theologie hier in diesem Text. Warum sage ich das? Nun, Jonathan erkundet sich hier über das Herz seines Vaters. Wäre es da nicht normal, dass er sagen würde, du sollst gehen, David, denn mein Vater möchte dich töten. Das wäre doch natürlich. Oder sollte er sagen, mein Vater ist verrückt oder er ist böse oder er ist sehr getrieben und dem Zorne hingegeben. Und wäre es nicht normal, die Lebensbedrohung hier dem Zorn und der Sünde Sauls zuzuschreiben? Das wäre tatsächlich sehr angemessen, das zu sagen. Aber seine Theologie erklärt sein Leben nicht andersrum. Das ist ordentlich angeordnet für ihn. Wenn der Gesalbte Gottes fortgeschickt wird, den der Herr erlöst hat, der den Stein nahm, um den großen Riesen zu Fall zu bringen, wenn Saul dich tötet, dann kannst du dir sicher sein, David, dass der Herr es ist, der Herr, der Gott Israels, der dich fortschickt. Es ist seinem Plan entsprechend, was auch immer Saul denken mag. Es entspricht Gottes Willen, nicht dem Willen eines Verrückten. Gott sieht Jonathan in allen Dingen. Sein Handeln, alles entspricht und geschieht entsprechend seines ewigen Erlasses zu seiner Herrlichkeit. Und David versucht es auch nicht zu... Und er versucht es auch nicht dann zu erklären mit, David, das ist letztlich zu deinem Besten, damit du sicher bist, sondern er lässt es ganz und gar in der Hand Gottes, was mit David geschehen wird. David, du brauchst gar keine Antwort. Wenn du fortgeschickt wirst von diesem Hof, du musst keine Erklärung dafür haben. Du musst dich nicht über deine Schuld rechtfertigen. Du musst einfach gehen, weil der Herr dich fortschickt. Das ist alles. Das ist alles, was du brauchst. Alles muss Gottes Erhabenheit untergeordnet werden. Und auch diese Aussage selbst ist unausweichlich. Die Idee von Gottes Erhabenheit selbst ist absolut. Alle Dinge sind seiner Erhabenheit untergeordnet. Sie sind es. Und Gottes Erhabenheit sollte alle Dinge in unserem Leben erklären. Wenn ihr wie ich seid, wird eine der Sachen, mit der ihr Schwierigkeiten habt, folgende sein. Dass euer Leben durch zeitliche oder andauernde Nervositäten, Furchte, Ängste bestimmt wird. Woher entstehen die? Die entstehen aus einem Herzen, das alles kontrollieren, bestimmen möchte und das dauernd fragt, warum, wieso, wozu, wann. Jonathans Herz ist gänzlich anders, im Frieden. Er sagt, der Herr macht es. Wie kommen wir zu so einem Gottvertrauen? Wir kommen dahin, indem wir darüber nachsinnen, wer Gott ist, wer er für uns war, was er getan hat. Er war bislang in jeder Sekunde und Nanosekunde Herrscher über Gottes, über Davids Leben. Er hat ihn auserwählt und hat ihn immer und immer und immer wieder aus jeder Gefahr befreit. David braucht keine weitere Erklärung oder einen Kommentar dafür, fortgeschickt zu werden. Er vertraut Gott. Was für ein großartiges Zeugnis. Außerdem von Gottes Treue, dass er uns bewahrt hat, dass er uns Eltern geschenkt hat, Kleidung und Nahrung, uns hat auferzogen und aufwachsen lassen, dass er uns zu Christen werden lassen, dass er unsere Seelen, indem er seinen eigenen Sohn dahin gegeben hat, erhalten hat. Und in jedem Umstand, in jeder Schwierigkeit, in jedem Abschied nehmen, sollten auch wir also um all dieser Gnade und Treue willen sagen, der Herr ist es, der dies tut. Und wir sollten ruhen, uns ausruhen und entspannen. Wenn wir diese wunderbare Wahrheit begreifen, dann würden wir wirklich getröstet werden. Wir müssen begreifen und verstehen und nicht nur denken, dass Gott wirklich souverän in allen Dingen ist, um diesen Frieden zu haben. In den Versen 25 bis 34 sehen wir, dass nur Narren meinen, den Willen Gottes umkehren zu können. Hier sehen wir, wie dieser Plan, den die beiden ausgeheckt haben, David und Jonathan, Frucht bringt, wie er umgesetzt wird. Jonathan trifft sich mit seinem Vater Saul im Hofe. David sitzt im Feld. Und uns wird auch etwas Interessantes gesagt über diese Angelegenheit. Die Angelegenheit, die mehrfach hier erwähnt wird, nämlich das Fest des Neumondes. Was ist das? Das ist eine monatliche Feier eines neuen Mondzyklus. Die Bibel ermutigt uns nicht, diese Dinge zu tun, aber sie ist Teil des vieler antiken Völker und damals zur Zeit Israels. Und zu diesem Fest hat man einmal im Monat Opfer getan und man hat sich zusammen hingesetzt und gemeinsam gegessen. König Saulus, genauso wie der Rest Israels. Auch König Saul möchte mit seiner Familie immerhin gemeinsam essen. Und diese heilige Feier, Zeremonie versehen. Passiert sie vielleicht 12 Mal im Jahr? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Manche Kommentare sagen, vielleicht, dass es Indizien gibt, dass es jeden Monat gefeiert wurde. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht so. Könnte sein. Und so lesen wir dann weiter, dass Vers 25 der König einen Stammplatz hat. Den Platz an der Wand. Und ich denke, das erzählt uns etwas über König Saul, dass sein Stuhl an der Wand ist, oder sein Platz. Wenn ihr euch jemals wenn ihr jemals Zeit mit Militär verbracht habt, dann habt ihr vielleicht festgestellt, dass diese Menschen auch häufig feste Strukturen, Ecken, Wände genießen, um sich dort mit dem Rücken hinzusetzen, damit sie die Gewissheit haben, dass sich niemand mit einer Waffe an sie in ihren Rücken wenden kann. Und hier sehen wir also, Saul ist von Furcht beherrscht. Ein weiteres Zeichen. Vielleicht interpretiere ich hier zu viel rein, aber ich denke, das wird uns genau deswegen hier mitgeteilt, um uns ein weiteres Indiz des Charakters Sauls mitzugeben. Seine Furcht. Wir lesen auch, dass Jonathan ihm gegenüber saß und Abner an seiner Seite. Abner ist sein Verteidiger, sein Schwertkämpfer. Und Davids Platz bleibt leer, denn er ist immerhin auf dem Feld und fürchtet sich um sein Leben. Dann in Vers 26 lesen wir, dass er nichts an diesem Tage dachte oder sagte. Doch er dachte, dass etwas, ein Unfall, David widerfahren ist. Vielleicht, dass er unrein geworden ist. Wir mögen denken, wenn wir, es ist ihm etwas widerfahren, ein Unfall, dass Saul dabei um einen Unfall, an einen Unfall denkt, der ihm körperliche Verletzung zugefügt hat. Aber die Erklärung dahinter, das erklärt uns oder zeigt uns, dass er wahrscheinlich in Kontakt im Denken Sauls gekommen ist mit einem Leichnam oder Schwein oder ähnlichem und dadurch unrein geworden ist. Und darum darf er in einem unreinen Zustand nicht, ich glaube Fleisch war es, essen, denn sonst würde er sich gegen Gott versündigen. Und das denkt sich Saul, deswegen ist er wahrscheinlich nicht hier, er ist unrein. Und wenn das stimmen würde, dann würde man sich zeremoniell reinigen, sich waschen. Und am zweiten Tage müsste man dann am Essen teilnehmen. Aber auch am zweiten Tag fehlt David. Und Saul wendet sich an seinen Sohn. Warum? Warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Und dann antwortet Jonathan, wie sie es geplant hatten, dass er gesagt hätte, sie haben ebenfalls dieses Fest, was sie feiern und die Opfer bringen, und seine Brüder, seine eigene Familie haben seine Anwesenheit erbeten. Aber Saul schaut da direkt durch. Sein Zorn entbrennt und explodiert wie ein Vulkan. Hier ist nichts, was nicht über jedes Maß hinweg außer Fugen geratener Zorn ist. Er sagt ihm, du Sohn einer entarteten, das ist ein alttestamentlicher Fluch, die nicht zum guten Ton gehörte, der nicht zum guten Ton gehörte. Hätte er immerhin gesagt, eines entarteten Vaters, dann hätte das immerhin ansatzweise gestimmt. Er sagt weiterhin, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Er sagt ihm, du hast deinen eigenen Mutterleib verflucht. Das hier ist eine Sprache der Enteignung, des Enterbens. Es ist wirklich entsetzliche Sprache oder Redewendung. Er sagt ihm, du richtest dich selbst zugrunde, du wirst selbst das Königtum von dir reißen, weil du diesen Bund mit David eingehst. Weißt du das denn nicht? Du hast das Haus deiner Mutter enterbt. Vers 31 enthält dann einen sehr einsichtsreichen Vers, denn all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Saul hat nichts dazugelernt. David wurde nicht nur von den Philistern gerettet, aus der Hand der Philister, sondern auch immer und immer wieder aus seiner Hand. Und obwohl er sieht und erfährt, dass David durch den Herrn beschützt wird und Erfolge einstreicht und dass der Geist Gottes auf ihm liegt und dass Saul sich sogar fürchtet aus diesem Grunde vor David, trotzdem entscheidet sich dieser Narr dazu, nach seinem Leben zu trachten. Was für eine närrische Aussage. Saul denkt, er könnte den Willen Gottes umkehren. Er denkt ja nicht nur, dass David ein Mann Gottes ist, sondern er hat es selbst erfahren. Und trotzdem schlägt er sich wie ein böser Mann auf seine Brust und denkt sich, ich kann trotzdem tun, was ich will und ihm widerstreben. Er ist absolut ahnungslos vor dem Herrn. Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein Zitat von Charles Spurgeon ein: Gott und der Mensch streiten stets, weil Gott sich verweigert, dem Willen der Menschen zu folgen. Gott wird Saul nicht tun lassen, was er will. Gott wird tun, was Gott will. Was ich also hier euch mitteilen möchte, Freunde, ist Folgendes. Wir sollten aus dem schlechten Vorbild Sauls lernen. Wir sollten seine Torheit ansehen und daraus eine Lehre ziehen. Wir sollten lernen, dass Gottes Wille in jedem Umstand, ob jetzt oder in Zukunft, zustande kommt. Und wir sollten uns diesem Willen ganz und gar mit all unserer Kraft unterordnen. Mit großer und wunderbarer Anstrengung sollten wir unser Knie beugen und sagen, nicht was ich will, sondern was du willst, oh Gott. O Vater, dein Wille geschehe. So sollten wir uns dem Herrn unterordnen, dem Herrn, der so mächtig ist, dass er die Planeten auf ihren Bahnen hält und sie in ihrer Umdrehung bewahrt. Er wird nicht umgedreht werden durch Kreaturen, die er selbst geschaffen hat, auch wenn sie sein Ebenbild tragen. Und dann im Vers 34 sehen wir, oder bis 34 sehen wir dann den Kampf während dieses Festmahls. Und Jonathan schlägt seine Hände auf den Tisch und zornesentbrannt verlässt er das Festmahl. Er wurde enterbt, er wurde beleidigt und er wurde angegriffen. Und so hat Saul den Einzigen, der sein Königreich weiter bestehen oder weitertragen könnte, den hat er in Frage gestellt und hinausgejagt. Und dann bis zu den Versen 42 finden wir großen Trost durch die Erhabenheit Gottes. Hier sehen wir die Unterhaltung zwischen David und Jonathan. Wir lesen in Vers 35: Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er mit David verabredet hatte, und der kleine Junge, von dem wir gelesen hatten, war mit ihm. Und er sagte zu seinem Jungen: Lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen nach und sprach: Liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, rief Jonathan dem Jungen zu: Schnell, eile und bleib nicht stehen. Und dann sagt der David, als David zum Vorschein kommt: Geh hin in Schnell, eile und bleib nicht stehen. Das sagt er dem künftigen König, schnell, eile und bleib nicht stehen. Hier ist Gefahr, große Gefahr. Der Junge kommt, hat die Pfeile aufgesammelt und dann wird er zur Stadt gesandt. Und so sehen wir dann also den Plan ausgeführt zwischen David und Jonathan. Jonathan bleibt zurück. David kommt aus seinem Versteck hervor und David fällt auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder vor dem Prinzen Israels. Dieses dreimalige Niederbeugen ist ein Zeichen des Respekts, der Ehrerbietung. Er erweist Jonathan, dem Enteigneten, königliche Ehre, voller Ernstlichkeit, mit seinem ganzen Herzen. Und sie wir sehen erneut die Ernstlichkeit, die Ernsthaftigkeit in ihren Reaktionen, als sie weinten miteinander und sie sich als Brüder miteinander küssten. David aber am allermeisten. Das Bild ist glasklar. Hier ist ein Kuss wie der von Mose und Aaron, als Aaron ordiniert wurde. Hier sehen wir Bruderliebe, die Liebe von Brüdern, die aus der Gemeinschaft voneinander gerissen werden. Und darum lesen wir, aufgrund dieses großen Trennungsschmerzes sehen wir, dass David groß heult. Und dann, wo ist der Trost? In Vers 42. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Er hat den Bund, den sie miteinander geschlossen hatten, in Erinnerung gerufen. Kein abstrakter Bund. Ich werde dich niemals vergessen. Ich liebe dich, mein engen Freund. Mein Herz wird immer mit dir sein. Sondern er verlässt sich ganz und gar auf den Herrn, um ihre Liebe bestehen zu lassen, bewahren zu lassen. Wir beide haben im Namen des Herrn geschworen. Wir beide haben gesagt, der Herr soll zwischen mir und dir sein, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig. Er tröstet sich nicht durch Zuversicht in seine Liebe oder Zuneigung, sondern er tröstet sich durch seine Zuversicht in seinen Gott. Das hier ist der Brunnen, der ihm erlaubt zu sagen, geh im Frieden. Das ist nicht das Ende. Wo auch immer du hingehen musst, geh dorthin und bleibe sicher. Der Herr wird uns bewahren. Der Herr wird zwischen uns sein. Er wird unsere Söhne ebenso in wunderbare Gemeinschaft führen. Und die Streitsucht meines Vaters, die wird komplett aus dem Bilde geräumt werden. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wie und wann, aber ich weiß, dass der Herr gut ist und dass er uns liebt und dass wir bei seinem Namen und für seine Herrlichkeit und das Liebe zu ihm geschworen haben. Und darum wird es geschehen. Darum lesen wir auch am Ende, dass David sich aufmachte und wegging und Jonathan in die Stadt zurück, getröstet. Es ist so einfach, die Erhabenheit Gottes, die ist voller Trost für das Volk Gottes. Es ist ganz gleich, ob es Trennungsschmerz ist, den unsere Kirche nur zu gut kennt. Es ist ganz gleich, ob es Berge und Flüsse, geografische Distanz ist oder sonst was. wir können sagen, weil unser Gott treu und gut und erhaben ist, wird er uns wieder zusammenführen. Selbst wenn wir am Grabe eines Bruders stehen. Denn wir können Glauben haben, dass unser Gott alle Dinge wohltut und alle Dinge seinem Willen entsprechen. Möge unsere Theologie die Welt, unser Verständnis von der Welt erklären, möge sie uns helfen, dass wir nicht von jeder Windes- und Wasserwoge und jedem Angriff dieser Welt hin und her geschwungen und angegriffen werden, sondern dass wir feststehen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und wir lieben dich dafür, dass du grenzenlos mächtig bist, dass du keinen kurzen Arm hast, sondern dass du vollkommen absolut in deinem Wissen bist, dass dein Wort wahr ist, dass du die Dinge hältst, die du uns versprochen hast, dass all deine Bundesschlüsse als ihr Ziel all das haben, was du uns versprochen hast. Immer wird ein Ja und ein Amen folgen. Du wirst uns in jeder gesegneten Beziehung erhalten, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir, dass du uns nicht ein schwaches und ein umhergeschleudertes Volk sein lässt, sondern ein Volk, das stark im Glauben ist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.